liebe Mitglieder der NGW, sehr geehrte Gäste, die Sie heute hier sind, seien Sie herzlich begrüßt zur 5. Ausgabe dieses Winterzyklus von Wissenschaft um 11. Naturwissenschaften anschaulich präsentiert, aktuell und in der Themenwahl, würde ich sagen, bedeutsam, das ist die Sonntagsveranstaltung der NGW. Sie soll zum Denken anregen, sie soll geistigen Input liefern, sie soll aber auch unterhalten. Und was gibt es Besseres, als mit solchen Fanfarenklängen den Morgen zu beginnen? Die Wieso-Brass Band hat ein Stück des Barockkomponisten und Stadtpfeifers Johannes Petzl gespielt. Intrada heißt es. Das Wieso-Brass Band ist die Blechbläser-Sektion der Winterthur-Jugendsinfonieorchesters. Es existiert seit 2 Jahren, haben aber bereits einige Höhepunkte hinter sich, das letzte im letzten Jahr, als sie zusammen mit Christian Sturznecker nach Mauritius zu einer Konzert- und Operntournee gingen. Mauritius, nicht schlecht. An der Trompete haben wir gehört Julius Thoma und Valentin Lupp, war auch schon bei uns. Dann am Horn Reto Mark und Oliver Meeks. Und an der Posaune Samuel Buri und Barbara Steiner. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank für euren Einstieg. Meine Damen und Herren, das heutige Thema ist einerseits sehr interessant, aber andererseits hat es in sich. Es ist nicht einfach. Wir wissen es ja alle, unsere Gesellschaft ist fundamental von den Erkenntnissen der Naturwissenschaften abhängig. Ich denke an Medizin, ich denke an Energie, ich denke an Mobilität, Navigation, you name it, an Pflanzenschutz oder Lebensmitteltechnologie. Die Liste könnte beliebig weit erweitert werden. Überall finden naturwissenschaftliche Erkenntnisse ihre Anwendung. Das lässt sich leicht feststellen. Unsere Gesellschaft würde nicht so funktionieren, wie sie es heute tut. Andererseits passiert es aber auch, dass Resultate aus der Forschung nicht unbedingt immer positiv sein müssen. Sie können zum Teil gefährlich, ja lebensbedrohend sein. Man muss nicht einmal an die A-Bombe von Hiroshima denken. Es gibt auch andere Beispiele. Ich denke an die Triebgase in den Spraydosen, die damals mit Freon gefüllt waren und die Ozonschicht nicht nur beeinträchtigten, sondern es echt gefährlich wurde für die Ozonschicht. Die sind heute verboten. Ich denke aber auch an mögliche Gefahren in der Biotechnologie. Überall könnte man jetzt die Behauptung machen und sagen, hätte man nur frühzeitig Halt gesagt, die Forschung gestoppt, das immer weiter in neue Bereiche vordringen verboten, wir wären von einigem verschont geblieben. Deshalb der Titel unseres heutigen Vortrages, wie weit darf Forschung gehen? Diese Haltung des Verbietens, die kann man selbstverständlich haben. Ob sie sinnvoll ist, ob sie durchsetzbar ist, das werden wir heute sehen. Sie sagen vielleicht auch, die von mir angeführten Beispiele, die sind gar nicht so realistisch. Ich meine, sie sind unter Umständen näher an der Realität, als man sich das eigentlich vorstellt. Wir leben heute ja schon in einer Zeit, wo mit Moratorien man gewisse Forschungsentwicklungen beeinträchtigen, stoppen will. Ich denke zum Beispiel an das Moratorium für transgene Pflanzen, das bis 2017 immer noch dauert. Ich denke auch an die Tendenzen in der Nuklearenergie, die Forschung an neuen Reaktoren zu stoppen, weil die Nuklearenergie eine auslaufende Energie sei. Das sind nur 2 Beispiele, 2 Forderungen, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen. Hinter diesen Forderungen nach einem Stopp steht aber meistens auch die Frage, wie funktioniert denn überhaupt Forschung, vor allem Grundlagenforschung? Und wo könnte es heikel werden? Diese Fragen, die möchten wir heute diskutieren, und zwar mit unserem Referenten. Er ist ursprünglich Welscher Zunge, er ist Neuenburger aus Le Pont-de-Martel. Er hat 1968 an der ETH in Zürich hat er studiert und mit dem Doktor abgeschlossen am Institut für Mikrobiologie, ist dann weiter nach Amerika gegangen, nach Colorado, an die University of Colorado, kam zwei Jahre später wieder zurück nach Basel ans frisch gegründete Friedrich-Miescher-Institut. Dort war er Staff Scientist und Gruppenleiter. Das Friedrich-Miescher-Institut wurde 1970 gegründet, und zwar als Stiftung von den großen Firmen, Chemiefirmen Ziba und Geigy. Friedrich Miescher war ein Basler Forscher. Er hat als erster Nukleinsäuren reinigen können, wenn man das so sagen kann. Unser Gast blieb sein ganzes Leben am FMI. Er war dann auch Privatdozent an der Uni Basel. Er war ordentlicher Professor für Zellbiologie. Er war unter anderem auch zwei Jahre, 2002 bis 2004, war er Interimsdirektor am Friedrich-Miescher-Institut. Er war aber vor allem auch in wichtigen Organisationen tätig. Er war zum Beispiel der Gesandte des Bundesrates innerhalb der Akademie der Naturwissenschaften, der SCNAT. Diese Akademie, die führte er auch als Präsident von 2006 bis 2011. Die SCNAT, das ist, ich würde sagen, die Organisation der Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler in der Schweiz. 33.000 Mitglieder zählt sie. Die NGW als eine Regionalgesellschaft, als eine von 29 Regionalgesellschaften, gehört auch zu dieser SCNAT. Unser Referent ist seit 2006 im Board of Trustees der Synapsis Foundation. Das ist eine Stiftung, die vor allem die Alzheimer-Forschung unterstützt. Er hat etliche Preise gewonnen. Ich begrüße daher ganz herzlich bei uns Professor Dr. Denis Monard. Bitte.
Super. Meine Damen und Herren, ich muss zuerst etwas vorausschicken. Denis Monard und ich, ich hatte die Gelegenheit, drei Jahre zusammen mit diesem Mann in einer Organisation mitzuarbeiten, eine Organisation der Akademie der Naturwissenschaften. Es ging um das 200-jährige Jubiläum und da wurden verschiedene Leute angefragt, ich als Vertreter einer Regionalgesellschaft, ich war also auch dabei. Ist ja völlig klar, dass man sich in dieser Organisation nicht gesiezt, sondern geduzt hat. Und deshalb möchte ich diese Diskussion auch in dieser etwas persönlichen Form weiterführen. Ich denke, es ist wichtig für Sie, das zu wissen, warum ich das so tue. Ich möchte gleich am Anfang einige Aussagen zur Diskussion stellen, die man immer wieder hört. Zum Beispiel, wenn man heute immer wieder die Forderung hört, es dürfe in einem bestimmten Gebiet nicht geforscht werden. Woher kommt diese Angst oder diese Forderung? Wie siehst du das?
Jeder von uns hat eine andere Meinung, würde ich sagen. Für mich als Kind oder Schüler war die Angst von der Atombombe. Damals, also in den 50er Jahren, hat man das sehr viel gehört und dann kam also eben nach Hiroshima hat man gesagt, ja, man hätte die Forschung Richtung also Physik der Atome nicht erlauben sollen. Und das ist, was du vorher erzählt hast, ist wirklich zweispannig. Erstens gibt es die Grundlagenforschung, darf man also die sagen wir Atom untersuchen oder forschen und daraus, aus dieser Information, was macht man? Und das ist die angewandte Forschung. Und das ist die große Problematik. Bestimmte Leute sagen, okay, wir retten die Grundlagenforschung. in dieser Richtung nicht einmal erlauben sollen. Und dann hätten wir die Problematik der Wahl in der angewandten Forschung nicht gehabt. Aber die Strahlenbiologie ist auch ein Beispiel, ein positives Beispiel. Wenn man also die Strahlen untersucht hat, hat man jetzt die ganze, sagen wir, Therapie mit Strahlenbiologie verfeinern können. Vor 30 Jahren die Leute, die eine Therapie, Strahlentherapie bekommen haben, haben große Probleme gehabt. Aber da ist es so verfeinert in der Anwendung, das ist also eine Lösung für viele Krebspatienten.
Du bist Grundlagenforscher. Hast du in deiner Tätigkeit auch schon Situationen gehabt, wo du für dich selber gesagt hast, jetzt komme ich oder kommen wir an eine Grenze, die man besser vielleicht nicht überschreiten sollte?
Eben, das ist genau, was ich am Ende von meinem Vortrag erwähnen möchte. Ich bin Neurowissenschaftler geworden. Am Anfang Molekularbiologen, aber nachher Neurowissenschaftler. Und jetzt in der Neurowissenschaften lernt man so viele Sachen, die also eventuell in 10, 15 Jahren erlauben werden, dass wir verstehen, was Gewissen ist, wie bestimmte Gefühle kontrollierbar werden, wie, also, sagen wir, bestimmte Reaktionen, die wir haben oder bestimmte Situationen, die wir erleben, anders interpretieren werden. Das heißt, wir werden unsere Gefühle anders analysieren können und eben, ist das gut für die Menschheit oder nicht?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du jetzt sagst. Und trotzdem die Frage, nochmals, du bist Grundlagenforscher. Mhm. Heißt das, dass du eigentlich, wenn es um irgendwo um eine Verantwortung geht, dass der Grundlagenforscher völlig außen vor steht? Der muss keine Verantwortung tragen, der forscht.
Er sollte Verantwortung nehmen, er nimmt Verantwortung, viele nehmen Verantwortung und sagen, okay, in diese Richtung gehen wir nicht.
Kannst du ein Beispiel geben?
Es gibt Gedächtnisforscher, ich bleibe in der Neurowissenschaften, die sagen, okay, wir sollten nicht weitergehen, weil wenn wir nachher Gedächtnis beeinflussen können, positiv oder negativ, wird es also riesen soziale Probleme oder Gesellschaftsprobleme geben. Das ist vielleicht also die Problematik. Aber die Frage ist, und das werde ich also betonen, kann man den Drang von neuem Wissen beseitigen oder eliminieren? Und das ist immer in der Menschheit also wirklich ein Drang geblieben.
Ein Motor, ja. Wenn ich an Enrico Fermi denke, mit seiner Entwicklung einer Bombe, er hat ja auch Grundlagenforschung betrieben. Mhm. Also als Grundlagenforscher wusste er ja eigentlich schon, was daraus entstehen könnte.
Nicht unbedingt. Das ist die Problematik. Der Grundlagenforschung ist an das Verstehen oder Entdecken interessiert. Und die Zeit zwischen, also wenn ein Projekt anfängt, kann es 30, 40, sogar also manchmal 50 Jahre gehen, bis man realisiert hat, das hat das dazu geführt. Aber diejenigen, die am Anfang sich bestimmten Fragen gestellt haben, haben nie die Möglichkeit gehabt, zu sagen, okay, das kann gefährlich werden. Ganz einfach. Crick und Watson oder Friedrich Miescher hat Nukleinsäure isoliert aus Salmen aus dem Rhein. Und er hat etwas gefunden. Und dann hat er diese so klebige, also Sachen, die so gefunden, ja, aus Salmen, Spermen isoliert hat, hat er das Gefühl gehabt, das hat mit der Verwerbung zu tun, wahrscheinlich. Er hat das als Nyxeinsäure genannt. Und dann ging es also mehr als 80 Jahre, bis die Forscher DNS isoliert haben und dann Kristallographie machen könnten. Und dann haben Watson und Crick also das in 53 DNS zeigen können. Also wie das, die Verwerbung Materien organisiert sind. Und dann wusste man nicht, was man machen kann. Und dann kamen Leute, die haben gesagt, oh, wir können DNS dort und dort und dort schneiden und dann können wir Gene definieren und können wir Gene also zusammenspannen und dann gibt es andere. Die ganze Molekularbiologie hat erst, sagen wir, in der 75, also 70er, 80er Jahren einen Schwung bekommen. Aber die Information von der Grundlagenforschung hat sich langsam gesammelt. Und plötzlich hatte es genug Information gegeben, dass viele Sachen möglich geworden sind. Du hast also die Grüntechnologie erwähnt. Aber Watson und Crick haben nie von Manipulation von Genen gesprochen.
Aber nehmen wir genau diese Pflanzen. Die transgenen Pflanzen, was erwartet man, wenn man jetzt ein Moratorium einführt, was erwartet man, dass man 2017 mehr weiß? Aus deiner Sicht, was, man kann ja dann auch die Frage stellen, was wären andere Möglichkeiten als ein Moratorium?
Ich muss die Sache vielleicht umkippen. Für mich in der ganzen Geschichte hat die industrielle Forschung einen riesen Fauxpas gemacht. Und das ist, muss man also erwähnen. Monsanto hat so schnell in der also 90er Jahren, 80er, 90er Jahren genmanipulierten Samen auf den Markt, auf den Markt bringen wollen. Mhm. Und sie haben sich also wirklich nicht über die Reinheit ihrer Technologie konzentriert. Sie haben das also vernachlässigt. Und dann kam natürlich in dem Vorgang, müssten sie Bakterien benutzen, die bestimmte Antibiotika-Resistenz hatten. Und dann blieben einige Stücken von DNS, die zu dieser Antibiotika-Resistenz gehörten. Und dann haben die Gegner gesagt, das ist die große Gefahr. Und sie haben das mit Recht gesagt. Aber hätte man das sauber dargestellt, bevor man in der Anwendung geht, dann hätte die Problematik wäre ganz anders geworden.
Also würdest du sagen, solche Moratorien haben unter anderem auch den Wert, dass man nicht zu schnell ins Kraut schießt, dass man nicht zu schnell etwas ausführt. Und das auch, gerade du hast jetzt von der industriellen Forschung gesprochen, dass man diese Leute wirklich anbindet und an Sicherheitsstandards anbindet, die vielleicht sonst nicht vorhanden wären oder die nicht in dem Maße vorhanden wären.
Ja, aber die Sicherheitsstandards, sie bewegen sich mit der Entwicklung der Wissenschaft. Und das ist ja auch eine Problematik für sich. Weil du kannst sagen, okay, alte das und das ist sicher. Und ich darf nicht weitergehen. Aber wenn man weiterentwickelt, kann man andere Standards definieren. Und das ist auch eine Evolution, die man machen muss.
Ist ein Risiko mit der Forschung immer verbunden?
Ich würde sagen, ja. Ein Risiko ist immer verbunden, aber nicht, sagen wir, mit der Grundlage Forschung, aber mit den Möglichkeiten, die man die daraus macht.
Gut, ich würde sagen, es war für mich jetzt wichtig, gleich am Anfang.
Aber darf ich noch etwas sagen, weil ich muss also abrunden. In der Grüntechnologie heutzutage, die meisten Reaktionen sind sogenannte dogmatische Reaktionen. Sie basieren auf dieser Situation, wo man in den 80er Jahren die Problematik von der Antibiotika-Resistenz mitgeschleppt hat. Jetzt, in der Zwischenzeit, die Forscher haben das total beseitigt. Das sind nicht mehr Grundlageforscher, aber angewandte Forscher. Sie haben das total beseitigt. Und je nachdem, wo du, in der Schweiz brauchen wir nicht. Aber wenn man in Afrika geht, ich bin mehrmals also in Afrika gewesen, Elfenbeinküste, da, im Zentrum der Forschung, der Schweizer Zentrum, da ist ganz klar, wenn Sie bestimmte Pflanzen züchten können, die weniger Wasser brauchen oder die Hitze besser verkraften können, dann ist es für Sie also eine totale Änderung in der Art, wie Sie sich selber ernähren können. Und das ist auch die Problematik der, sagen wir, geografischen Empfindlichkeiten. Okay? Oder wo ist es wirklich nützlich?
Es ist ja sehr interessant, was du sagst. Wir werden das nächste Jahr, ziemlich genau in einem Jahr, werden wir einen Vortrag über die grüne Revolution haben. Da wird ein Forscher hier sitzen und wird darüber erzählen, was aus seiner Sicht Sache ist. Ich möchte hier einen Stopp machen, aber wie gesagt, also deine Meinung war mir wichtig zu hören, deine Antworten zu gewissen Positionen, die hier möglich sind. Und ich möchte jetzt unsere Musiker wieder auf die Bühne bitten. Döni Monar wird uns jetzt dann den Vortrag halten, über wie weit darf Forschung gehen. Die Visobras wird nochmals ein Stück des Stadtpfeifers Johannes Petzl spielen. Ein Stadtpfeifer, wusste ich nicht, weiß es jetzt, ist ein Mann, der täglich, oder eine Frau, nein, waren vermutlich nur Männer damals, die von einem Turm herab jeden Tag eine Weise spielten. Und das ist ja interessant, eine Weise, die ursprünglich ja aus dem türkisch-osmanischen Bereich kam und dann aber sehr schnell in der christlichen Tradition integriert wurde. Heute spielt die Visobras das Stück Saraband. Bitte.
Thank you.
Also, ich habe das Gefühl, ich sehe sie nicht, weil das Licht ist zu stark. Es ist schade, weil ich möchte gerne so Augenkontakte haben. Entschuldigung. Meine Einführung werde ich etwas kondensieren, weil was wir jetzt diskutiert haben, gehört auch dazu. Die Frage ist, wie kann man die Grundlageforschung stoppen oder kann man sie bremsen, kann man sie verbieten oder nicht? Und schon im Mittelalter haben sich berühmte Schriftsteller oder Philosophen oder schon Wissenschaftler Gedanken gemacht und über diese Problematik. Zum Beispiel François Rabelais hat geschrieben, Wissen ohne Gewissen ist das Verderben der Seele. Und dann später Descartes hat gesagt, nichts führt uns weiter, als das menschliche Wissen zu suchen und zu erforschen, wie weit es reicht. Und immer noch später Chargaff, der auch zur Entdeckung oder der Organisation der DNS sehr viel beigetragen hat, hat geschrieben, in der Wissenschaft ist der Weg wichtiger als das Ziel, die Wissenschaft ist unbegrenzt. Und das ist ein Aspekt, was ich auch betonen möchte. Wenn in der Grundlageforschung kann man bestimmte Sachen planen, aber man lebt von Überraschungen, die etwas anderes erlauben. Und dann ein Frederik Dach hat also im letzten Jahrhundert geschrieben, die Wissenschaft ist ein Zug, den der Lokomotivführer nicht anhalten kann. Und das ist auch, also das gehört auch zu dieser Problematik. Wir haben vorher von der Grundlageforschung und von der angewandten Forschung gesprochen. Man muss wirklich zwischen diesen zwei Aspekten unterscheiden. Und die Frage ist, okay, wie kann man schon an diesem Stadium hier etwas verbieten oder nicht? Natürlich, sehr oft kann man es nicht realisieren, was es für Anwendungen kommen werden. Und das ist die Hauptproblematik. Ich möchte, dass wir uns heute auf diese Grundlagenforschung-Problematik konzentrieren, weil hier könnte man ohne weiteres eine Stunde darüber diskutieren, wenn man bestimmte Informationen gesammelt hat, wie kann man entscheiden, dass man in dieser Richtung eine Anwendung sucht oder gar nicht möglich macht. Jetzt, warum ist das also so wichtig? Weil unsere Gesellschaft lebt von der Forschung, von dieser Forschung. Weil also wir im Durchschnitt leben 20 Jahre länger als vor 100 Jahren. Das heißt, die Information, die aus der Grundlageforschung stammt, hat erlaubt eine Menge Anwendungen, eine Menge von Möglichkeiten gebracht, die auf uns, auf unser Leben, auf unserem Lebenserwartung sehr viel spielen. Jetzt wenn man diese zwei Aspekte unterscheidet, Grundlageforschung, angewandte Forschung, sie realisieren, es gibt bestimmte Eigenschaften oder Trends, wie man auf Englisch sagt, die sehr wichtig sind für Grundlagenforschung und weniger wie immer noch nötig sind für angewandte Forschung, aber weniger wichtig. Oder umgekehrt. Also wir sehen hier Idealismus. Der Grundlageforscher ist nicht im Prinzip interessiert, was die möglichen Anwendungen sein werden. Er ist interessiert, er möchte verstehen, er möchte wissen, wie so etwas funktioniert. Oder was in der Natur vorkommt, zum Beispiel. Das heißt, im Realismus ist der angewandte Forscher viel mehr entwickelt. Er kann sagen, okay, es ist realistisch, ich kann da aus dieser Information so etwas entwickeln und das kann ich in 10 Jahren oder in 5 Jahren entwickeln. Der Grundlageforscher interessiert sich nicht. Wissendurst ist Hauptsache von Grundlageforschung in der angewandten Forschung nicht so einfach und so weiter. Sie können selber lesen und Überraschungseffekt, das ist wirklich der Punkt, was ich betonen möchte. In der Grundlagenforschung ist man bereit, eine Überraschung zu erleben. Man muss es. Und die großen Entdeckungen sind immer daraus gekommen, dass ein Forscher oder eine Gruppe von Forschern gesagt haben, das ist schon erstaunlich, das hatten wir nicht erwartet. Und daraus haben sie eine ganze neue Forschungsrichtung entwickelt. Und das ist Überraschungseffekt in der angewandten Forschung ist nicht so. Es gibt kleine Überraschungen, sicher. Aber die meisten, die etwas machen wollen in dieser Richtung, sagen, okay, ich brauche x Jahren, um das entwickeln zu können. Ich weiß, ich muss die Stufe 1 erreichen, Stufe 2 erreichen, also die ganze Apollo-Programm sind klassisch angewandte Forschung gewesen. Man hat gewusst, in 5 Jahren kann man solche Raketen bauen und dann später und dann in x Jahren kann man auf der Mond landen. Kreativität ist sehr wichtig für Grundlageforschung und so weiter und so weiter. Das heißt, die Problematik sind die Zwänge. Wie kann man, welche Zwänge üben eine Wirkung über die Grundlageforschung? Wir wollen uns jetzt für die Grundlageforschung konzentrieren. Die Finanzsysteme jetzt sind sehr wichtig. Ob man damals in dem 18. Jahrhundert hat man noch persönliche Forscher gehabt. Einige haben Vermögen gehabt, sie haben sich ein Leben leisten können, wo sie nicht arbeiten mussten, aber forschen könnten. Heute ist es nicht mehr möglich. Man muss sehr viel Geld haben, auch für Grundlageforschung. Und dann die Kriterien der Ethik, in welcher Richtung sollte man forschen oder gar nicht forschen. Die Zwänge der Finanzierung bringen auch schon bestimmte Probleme in der Grundlageforschung. Das heißt, erstens, man muss genug Resultate zeigen. Man muss auch bestimmte Managementprinzipien anwenden, wenn so viel Geld involviert ist. Und man muss auch die Leistungskriterien anpassen. Das heißt, wenn ein Riesenprojekt einige Millionen pro Jahr kostet, sollte man sagen, okay, es müssen Publikationen, es muss Information herauskommen. Aber das kann man nicht so planen. Und das ist die Problematik. Die meisten Forscher sollten mehrere Publikationen machen können, aber es gibt sehr wichtige Entdeckungen, die gemacht worden sind, wo ein Forscher für 3 oder 4 Jahre gar nichts publiziert hat und dann eine sehr wichtige Publikation verteilt hat. Heutzutage ist es praktisch nicht mehr möglich. Die Forscher, die vom Nationalfonds unterstützt werden, sie müssen ihre Projekte regelmäßig weiter vorschlagen. Und wenn die Zwischenresultate nicht genug publiziert worden sind, dann haben sie keine Chance mehr, Geld vom Nationalfonds zu bekommen. Aber niemand sagt, dass sie ihre Forschung vielleicht nach einer bestimmten Lag-Phase plötzlich eine Entdeckung erlauben wird. Und das ist eine große Problematik. Natürlich, bestimmte Forscher zweigen ab, weil sie sind von der wissenschaftlichen Anerkennung so beeinflusst, dass sie bestimmte Forschung nicht nehmen wollen, weil sie das Gefühl haben, in dieser Richtung werde ich also nicht genug Publikationen haben, darum werde ich also diese Forschungsrichtung nicht einmal berühren. Jetzt, diese Problematik hat der Schweizerische Wissenschaft- und Innovationsrat vor drei Jahren anerkannt, und er hat dem Bundesrat einen Bericht geschrieben, wo man auf dieser Seite 22 bestimmte Aspekte lesen kann. Erstens, sie machen sich sehr große Sorgen, weil die Forschungskultur wird von der Umgebung, von der Umrahmung der Forschung beeinflusst. Das heißt, die Orientierung der Forschungstätigkeit relativ zu kurzfristigen Projekten und die vermehrten Ausrichtungen und die potenzielle wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkung des Wissens verändern die Forschungskultur. Sie sagen auch, eine rein finanzielle Anerkennung der Forschung ist nicht Maßstab, sollte nicht Maßstab sein. Sogenannte Return of Investment sollte man also nicht als Maß der guten Forschung nehmen. Die Freiheit der Lehre und der Forschung soll ausdrücklich gewährleistet sein. Das heißt, der Staat sollte nicht sagen, es gibt nicht in dieser Richtung zu forschen oder es muss in dieser Richtung geforscht werden. Und dann weiter, die Freiheit der Wahl von Methoden soll garantiert werden. Das heißt, das war die große Problematik, als wir in der Schweiz entschieden mussten, sollen wir die ganze Gentechnologie im Allgemeinen verbieten oder nicht. Sie können sich erinnern. Das wäre auch eine Katastrophe gewesen, dass man sagt, okay, in diese Richtung darf man in der Schweiz gar nicht forschen. Jetzt möchte ich noch die Zwänge der Ethik, wir werden sie am Schluss noch berühren. Können die Wissenschaftler, die Grundlagenforschung treiben, Projekte anfangen oder fortsetzen, wenn sie, und das ist die Problematik, wenn sie eventuelle Resultate der Gesellschaft stark ändern können? Das ist besonders wichtig jetzt in der Neurowissenschaften. Jetzt möchte ich Ihnen drei einfache Beispiele erwähnen. Ich vereinfache das sehr stark, weil Peter Lipuner hat das gewünscht. Und ich entschuldige mich für bestimmte Spezialisten unter Ihnen, werde ich also wirklich Mickey Mouse Aspekten dieser Projekten erwähnen. Erstens, kleine Fadenwurm und das Verstehung von der Krebsentstehung. Ich muss da eine kleine Anekdote erwähnen. Das ist ein Nematod, Xenorhabditis elegans. Und als ich Postdoc in Amerika war, hatte ich das Glück, dass ich in südlich von New York, es gibt ein bestimmtes Laboratorium, die Cold Spring Harbor Laboratories, und da organisieren sie 2-3 Mal pro Jahr kleine Tagungen mit etwa 50-60 Leute, darunter also Nobelpreisträger, aber auch Postdoc oder junge Forscher. Und in den 70er Jahren hatte ich das Glück, in einem von dieser Tagungen teilzunehmen, wo bestimmte Nobelpreisträger waren, und da am Tisch, am Abend, an den Vorträgen, also die Nobelpreisträger haben sich mit den jungen Leuten gemischt und diskutiert, und das war sehr spannend. Und einen Abend war ich am gleichen Tisch wie Jacques Monod. Und Jacques Monod hatte Nobelpreis aus Institut Pasteur in Paris, hatte den Nobelpreis von der Medizin 4 oder 5 Jahre früher bekommen. Und er war eher sarkastisch und ironisch in seinen Aussagen. Und dann sagte er, ja, er hat über diesen Kollegen da, Sidney Brenner, gesprochen. Und Sidney Brenner war auch sehr stark involviert in dieser Tagung, wo man über die Molekularbiologie der Genorganisation diskutiert hat. Und dann hat er gesagt, ja, der Sidney Brenner, er verlässt die Molekularbiologie und will sich jetzt das Leben mit diesem Nematod, mit dem beschäftigen. Das ist ein Witz, das ist wirklich ein Witz. Das heißt, also Sidney Brenner war von einem Nobelpreisträger ausgelacht, weil er sich plötzlich nicht mehr an Genen per se interessiert hat, aber plötzlich an diesem Biest. Und Sie sehen in diesem Biest schon, also in diesem Bild, kann man Zellen sehen. Und diese Zellen kann man wirklich zählen. Und in diesem kleinen Wurm, es ist also, der ist 1 bis 1,5 Millimeter lang, kann man 1300 Zellen zählen. Was Brenner und seine Gruppe in Cambridge, England, gemacht haben, sie haben gesagt, okay, aus der Eizellen, die sich mehr und mehr und mehr teilt, gibt es am Schluss ein Tierchen mit 1300 Zellen. Aber diese 1300 Zellen haben verschiedene Funktionen. Ich will nicht ins Detail gehen. Einige sind Nervenzellen, einige sind Darmzellen und so weiter und so weiter. Was er oder was sie gemacht haben, sie haben von der Zygote, das heißt so, haben sie jede Zelle in der Entwicklung analysiert. Und was sie realisiert haben, ist hier, bestimmte Zellen teilen sich, die Tochterzelle stirbt und die eine andere Zelle bekommt, sagen wir, eine Darmzelle. Oder in diesen Richtungen da, zum Beispiel für Muskelzellen, dann gibt es Zellen, die gestorben sind, aber die überlebenden Zellen müssen auch sich weiter differenzieren. Und unter dieser Differenzierungsvorgängen gibt es auch Zellen, die wieder sterben und die eigentlich nicht mehr nützlich sind. Das heißt, er hat realisiert, wenn Sie diese Kartothek von Zellen gemacht haben, hat er realisiert, diese Zellen haben ein Schicksal, sie können überleben und das Gewebe geben oder sie sterben ab. Es sind Mechanismen, die das einfach steuern. Wunder mit der Zeit, als Sie mit dieser Kartothek angefangen haben, haben Sie solche Sachen nicht gewusst. Erst später, 8 Jahre später, haben andere Forscher gezeigt, dass man diese Zellen mit bestimmten Fluoreszenzproteinen färben kann. Und ganz spezifisch. Man kann sagen, okay, das sind Zellen von diesem Typ und das sind andere Zellen von diesem Typ. Das heißt, sie haben die Frage verfolgen können und gesagt, jetzt kann ich wirklich in der Entwicklung färblich jede Zelle verfolgen. Und das war auch die Zeit, wo die Molekularbiologie so weit entwickelt war, dass man eine Verbindung zwischen Genenorganisation, Genaktivität und das Überleben oder Tod von diesen Zellen studieren könnte. Das heißt, was Sie gemacht haben, das ist nicht mehr im Prinzip, als der Daniel Jean-Richard von Le Locq, als er damals die Uhrenindustrie in der Schweiz eingeführt hat, wo er die verschiedenen Teile, also von Mechanismen der Uhr zusammen gebastelt hat und gesagt, okay, können Sie sich vorstellen, hier sind verschiedene Gene, die ihm wirklich wichtig sind und die zu Überleben oder zum Tod führen. Das ist die Similarität. mit dem Mau von einer Uhr. Jetzt, das sind die Hauptresultate. Die Hauptresultate sind folgende. Da sind die, Da sind die Genen, die Brenner und seine Kollegen identifiziert haben. Und sie haben identifiziert, dass Gene zur Tod, programmierten Tod der Zelle führen. Diese Gene da hemmen bestimmte, die produzieren Tod und die Genen da, sie inhibieren Tod. Das heißt, sie fördern Überleben der Zelle. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Das große Coup war, auch nicht gleichzeitig, aber das war also überlappend, die Leute, die Genen in Menschentumoren untersucht haben, haben identifiziert, dass viele Genen, die da in Menschentumorentstehung involviert sind, auch ähnlich sind, sehr ähnlich sind, wie diese Gene in C. elegans, im Nematod. Das heißt, man hat ganz genau zeigen können, wenn eine Zelle zum Tod programmiert wird, kann es nicht eine Tumorzelle werden. Umgekehrt, wenn etwas schief passiert in diesen Genen da, dann plötzlich wird eine Zelle, die normalerweise sterben sollte, weil wir haben immer Zellen in unseren Geweben, die für eine Zeit funktionieren und nachher sterben und andere Zellen ersetzen sie. Das heißt, wenn diesen normalen Zelltod nicht mehr stattfindet, gibt es eine Vermehrung, unprogrammierte Vermehrung. Die Zellen überleben, wenn sie sterben sollten, und das gibt eine Tumorentstehung. Das heißt, also die ganze Geschichte, ich komme zurück auf die Ironie von Jacques Monod auf Brenner in den 70er Jahren, der hat gesagt, er spielt mit diesem Nematod. Der Brenner wollte nicht mehr wissen, als wie funktioniert die Entstehung in diesem kleinen Tier. Dort habe ich nur 1300 Zellen, dort kann ich alles verfolgen und das ist, was mich interessiert. Er hat keine Idee gehabt am Anfang, dass er also wirklich die sehr große Eigenschaften oder sehr große Entdeckungen gemacht hat, die zu verstehen vom Krebs wichtig, mehr als wichtig sein werden. Darum hat er auch 35 oder 30 Jahre später den Nobelpreis bekommen. Aber ich wollte sagen, die Überraschung ist wirklich wichtig. Und die Überraschung ist nicht immer mit dem gleichen Forscher. Es braucht hier verschiedene Forscher, die plötzlich Informationen aus verschiedenen Seiten bringen und diese Informationen plötzlich machen etwas Neues. Jetzt, ich weiß nicht, möchte ich das Beispiel von der Neurobiologie zu auch wieder Krebs. Und das ist unsere eigene Forschung in Basel. Und das ist auch etwas überraschend gegangen, erst nach 30 Jahren. Wir waren interessiert, das sind die Nervenzellen, die wie sie Kajal in der 1900 herum beschrieben hat mit bestimmten Färbungen. Man kann diese komplizierten Organisationen von den Nervenzellen zeigen, aber in den 70er Jahren, als wir angefangen hatten, wir könnten diese Nervenzellen in Kultur bringen. Und dann haben sie eine Morphologie, die ähnlich ist wie in vivo. Wir haben dann eine, sagen wir, Entdeckung, eine Beobachtung gemacht, dass bestimmte Proteine, die aus Stützzellen stammen im Gehirn, diese komplizierte Morphologie stimulieren oder unterstützen. Und ich springe 15 Jahre Forschung zu zeigen, dass wir haben gefunden, dass dieses Protein ein Inhibitor ist. Und der Inhibitor stört die Aktivität einer Protease. Eine Protease ist ein Enzym, was andere Proteine schneidet. Und wenn diese Protease hier an der Oberfläche der Zelle ein Proteinrezeptor schneidet, im Schwanz schneidet, dann gibt es also dieses Schneiden verhindert die komplizierte Morphologie. Aber wenn man diese Protease inhibiert mit dem Protein, was wir charakterisiert haben, dann gibt es diese Hemmung oder der Morphologie nicht mehr. Und dann können wir in der Gewebekultur diese komplizierte Morphologie finden. Das heißt, wir haben die ganze Molekularbiologie, die erste Biochemie zuerst, die ganze Molekularbiologie gemacht. Wir haben Antikörper gemacht, wir haben bestimmte Meisen gemacht, um zu zeigen, wo ist dieses Protein wichtig? In der Entwicklung oder nicht? Und dann haben wir zuerst angeschaut, in der Entwicklung kommt es vor, nur in bestimmten Stadien der Entwicklung, im Gehirn, aber auch in anderen Geweben. Und wir wussten nicht, ob das wichtig wäre. Wir haben Mäuse gemacht, die das Gen nicht haben. Und die Mäuse haben sich also normal entwickelt. Das war also nicht maßgebend in der Entwicklung. Wir haben aber nachher im Gehirn angeschaut, im adulten Gehirn. Und dafür haben wir, ich kann auch nicht ins Detail gehen, wir haben eine Technologie benutzt, um zu zeigen, die erlaubt zu zeigen, welche Zellen, die im Hirn vorhanden sind, dieses Protein machen oder synthetisieren. Und die blauen Zonen sehen Sie Zellen, die sehr viel von diesem Protein machen. Dann, ich will aus Zeitgründen vielleicht das überspringen, die zwei. Wir haben auch zeigen können, dass die Aktivität im Gehirn dieses Protein auch fördert. Das heißt, wenn wir hier es ist zu viel Zeit, ich muss weitergehen, es tut mir leid. Was wir gefunden haben, ist nachher, das heißt, zusammenfassend, im Gehirn muss in bestimmten Zonen Aktivität der Nervenzellen geben und dieses Protein wird synthetisiert. Und ich sagte vorher, die Mäuse haben sich normal entwickelt. Aber wir haben Bemerkungen gemacht, dass sie sich etwas in bestimmten Situationen komisch verhalten. Und wir haben realisiert, aus diesen Studien, die ich vorher zeigte, dass eine Struktur, die zur Kontrolle der Angstgefühle nötig ist, sehr viel von diesem Protein macht. Das heißt, das ist diese Struktur, diese Amygdala, die auch im Mensch ist diese Struktur, die Struktur, die die Information sammelt und unsere Angstgefühle kontrolliert. Wir haben dann unsere Mäuse, die das Gen nicht mehr machen können, diesen Aspekten untersucht. Und sehen Sie, hier die rote Streifen sind die Zeit, die solche Mäuse also im Dunkel verbringen. Das heißt, die Mäuse, die das Gen nicht mehr haben, bleiben eher im Dunkel. Sie haben Angst vom Licht. Umgekehrt, diese Mäuse, die hier rot gefärbt sind, die haben weniger Gesellschaft oder soziale Kontakte mit anderen Mäusen. Und ich gehe auch nicht ins Detail, aber wichtig ist, wir haben einen Test benutzt, nicht von uns entwickelt, wo man diese Angstgefühle wirklich schön testen kann. Und das Prinzip ist folgendes. Man hat ein Maus und hier in einem Käfig, wo man gleichzeitig einen Ton und einen Footshock, also Fußschock, ganz winzigen Elektrizitätsschock gleichzeitig verursacht. Und die Mäuse haben Angst. Sie haben Angst und sie frieren ein. Wie wenn Sie eine Katze sehen, sie frieren ein. Man kann das messen, wie lange sie eingefroren bleiben. Darum nennt man Freezing. Und dann macht man als Nächste Folgendes. Nach dem Test, 5 Stunden später, macht man das Gleiche, aber ohne Fußschock. Das heißt, die Tiere realisieren, jetzt habe ich den Ton bekommen, aber ich habe keinen Fußschock. Das heißt, der Ton ist nicht so. Ich muss nicht mit Angst reagieren. Das heißt, mit der Zeit, am Anfang schon, aber mit der Zeit reagieren sie nicht mehr und sind nicht mehr ängstlich. Und das kann man auch 24 Stunden später wiederholen. Wenn man das macht, sehen Sie hier, haben im Stadium am Anfang alle Mäuse, ob sie das Gen tragen oder nicht, haben gleich reagiert. Das heißt, sie haben gleich Angst bekommen. Nachher, nach 5 Stunden, und wenn man in 3 Minuten Abstände wieder den Test macht, die Normalmäuse reagieren sehr schnell und innerhalb etwa 20 Minuten oder eine Stunde machen sie keine Angstreaktion mehr. Sie haben realisiert, das war ein Falschalarm. Aber die Mäuse, die unserem Gen nicht haben, sie können das nicht verkraften. Sie bleiben ängstlich. Okay? Ich wollte nur sagen, das ist in der Richtung Neurobiologie, Neurowissenschaften, sehr interessant. Und ich will nicht mehr ins Detail gehen. Man kann ins Detail gehen, aber das ist nicht, was ich heute zeigen wollte. Als wir mit diesen Versuchen involviert waren, habe ich innerhalb vielleicht 5 Monate 3 oder 4 E-Mails bekommen von Forschern in Amerika. Und da waren alle klinische Forscher, die bestimmte Krebsarten studiert haben. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist komisch, wenn wir Krebsmetastasen untersuchen, das Protein, was sie charakterisiert haben, finden wir auf diesen Krebszellen und nicht auf normalen Zellen. Und wir haben keine Erklärung. Das ist also, was ich da zeigen wollte. Wir haben keine Erklärung. Ihr habt die ganze Molekularbiologie, ihr habt Antikörper, ihr habt Mäuse, die das Gen nicht machen. Könnt ihr uns eine Erklärung geben? Natürlich könnte ich nicht. Und dann habe ich also einen Postdoc und eine Studentin gehabt im Labor und gesagt, ja, wir sind ein Neurobiologie-Labor, aber das tönt interessant. Das ist eine Information, die wir nie erwartet hatten. Sollen wir nicht in dieser Richtung etwas machen? Und dann diese 2 jungen Leute haben gesagt, kein Problem, ja, das ist doch sehr interessant. Und ich zeichne hier das ist ein Tumorgebilde. Und aus diesem Tumor gibt es bestimmte Zellen, die im Blutsystem gelangen und nachher bestimmte andere Organe metastasieren können. Das ist also wirklich die Metastasen. Und das war die Beobachtung, die ich erwähnt habe. Je mehr Metastasen gibt es, desto mehr von diesem Protein synthetisiert wird auf diesen Tumorzellen. Das können wir auch verkürzen. Und dann haben wir ein System ausgesucht, wo jemand in Amerika, in Boston, hatte aus einer Brusttumorzelle der Maus bestimmte Klonen gemacht. Das heißt, bestimmte Zellen isoliert und mit verschiedenen Eigenschaften. Und wir hatten Zellen von diesem Kollegen in Boston Zellen bekommen. Ich nehme nur die zwei Extremen, die praktisch keine Metastase machen, wenn man sie im Tier injiziert, oder andere, die sehr viele Metastase in der Lunge machen, wenn man sie im Tier injiziert. Und dann haben wir das Folgende gemacht. Wir haben unsere Zelllinien genommen und in bestimmten von diesen Zelllinien haben wir das Gen ausgeschaltet. Das heißt, das ist die Mutterzelle, das heißt die Zellen, die sehr viel Metastase machen, die sehr viel von unserem Protein machen, aber diese da machen es viel, viel, viel weniger. Und wir haben diese Zellen im Maus injiziert und geschaut, was passiert mit der Metastasenbildung. Und Sie sehen da, ich nehme auch die Extremen, da sind die Metastasen, das sind die Tumorbildung in der Lunge von solchen Mäusen, die die ursprünglichen Zellen bekommen haben. Und da sind die Lungen von den Zellen, die also gleiche Zellen bekommen haben, aber die unserem Gen, Inhibitorgen, nicht mehr machen können. Das heißt, wenn wir dieses Gen, was uns in der Neurobiologie zu Angstproblemen oder führt, wenn wir dieses Gen hier in diesen Tumorzellen ausschalten, können diese Zellen sehr wenig, praktisch, also sehr, sehr wenig Metastase bilden. Das heißt, also man muss wirklich offen sein, weil aus verschiedenen Gebieten können wieder Informationen zusammenkommen, die zur wichtigen Beobachtung führen können. Das heißt also, man darf, und das ist interessant, man darf die Forschung, die von der Gesellschaft finanziert wird, nicht mit in bestimmten Domänen konzentrieren oder Grenzen begrenzen. Es braucht bestimmte Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Domänen, dass man diese Überraschungseffekte bekommt. Jetzt ganz kurz die Situation im Neurowissenschaften heute. Und das bringt uns zur Diskussion, dass wir vorher hatten. Sie haben sicher gehört, und das ist wirklich Mickey Mouse, also Beschreibung. Sie haben sicher gehört, dass heute die Bildanalyse im Hirn sehr viel erlaubt. Man kann also bestimmte Aktivität haben und die Hirnforscher, die da spezialisiert sind, können realisieren, unter diesen Umständen sind diese Strukturen im Gehirn aktiviert. Wenn Sie jetzt zuhören oder wenn Sie schlafen, haben Sie andere Strukturen im Gehirn, die funktionieren. Das Beispiel, was ich da genommen habe, ist, wenn man Musik zuhört. Wenn man Musik zuhört, wenn wir, also die meisten unter uns sind nicht Musiker. Das heißt, wir reagieren hier mit solchen Strukturen. Wir haben unter uns auch Musiker. Wenn Sie als trainierten Musiker Musik hören und dann, wenn man eine Bildanalyse macht, dann realisiert, sieht man, dass die gleichen Strukturen, die in dem normalen Fall angeregt werden, sind auch angeregt, aber es gibt zusätzliche Strukturen, die bei dem Musiker aktiv sind. Und man kann eine Subtraktion machen und zeigen, das sind die Feinstrukturen, die nur beim trainierten Musiker aktiviert werden sind, wenn sie ein Musikstück hören. Jetzt, um auch kurz zu sein, man kann das für viele Reaktionen machen. Ich werde mich hier für nur diesen Fall konzentrieren, und das ist die, zum Beispiel, das ist Halluzination. Wenn man eine Halluzination hat, dann gibt es einen Teil vom Gehirn, der sehr viel aktiv ist. Aber hier diese Out-of-Body-Experience ist nicht wirklich sehr interessant. Viele von euch haben sicher von diesem Dr. Dennis Kubler gehört. Diese Frau hat in Amerika mehrere Bücher geschrieben, weil sie hat Patienten untersucht, das heißt Interview gehabt mit Patienten, die einen sogenannten klinischen Tod erlebt haben. Das sind Patienten, die nach einem Unfall oder Herzproblem oder so, die für einige Minuten als klinisch tot betrachtet wurden. Viele von diesen Patienten, als sie wieder kamen, haben gezeigt, ja, ich war aus meinem Körper. Ich habe also die Mediziner gesehen, wie sie sich am Operationstisch bewegt haben, und nachher bin ich zurückgekommen. Und das war statistisch also begründet. Sie hat ganz genau Zahlen gegeben, und durch diesen Bedingungen gibt es also 30% oder 25% in anderen Fällen von diesen sogenannten klinischen Todpatienten haben diese Reaktion gezeigt. Und dann hat man auch realisiert, natürlich in bestimmten Stadien machen die Gehirnforscher zusammen mit den Medizinern solchen Beobachtungen und solchen Messungen heutzutage in solcher Situation. Und dann hat man realisiert, wenn Leute im klinischen Tod sind, gibt es diese Gegend, die sehr aktiv ist. Und dann hat man anders gemacht. Es gibt bestimmte Leute, die eine Hirnoperation machen müssen, aus irgendeinem Grund. Und dann hat man gleichzeitig in diesen Patienten, als sie natürlich musste man vorher, also wenn sie informieren, aber man hat auch aus, sagen wir, Unfallsituationen gleichzeitig nach der Operation oder in der Operationgang hat man diese Strukturen stimuliert. Und jedes Mal, wenn man diese Strukturen stimuliert hat, nachher haben die Leute gesagt, sie waren nicht klinisch tot, sie waren einfach unter Anästhesie. Haben die Leute gesagt, ich war aus meinem Körper. Ich habe alles beobachten können, was im Operationsraum passiert ist. Das heißt, während der Entwicklung, wenn wir Baby sind, wir müssen uns organisieren, wir müssen unseren Körper fühlen und beobachten. Das heißt, es gibt bestimmte Region, wie in diesem Fall hier. Es gibt diese Region, die mit der Zeit total inhibiert ist. Und wenn im Hirn irgendetwas anderes passiert, drastisch, dann plötzlich diese Inhibition, die da vorhanden ist, ist nicht mehr vorhanden. Und das heißt, die Leute haben das Gefühl, sie spüren ihren Körper ganz anders. Jetzt mache ich den Sprung, ethisch gesehen. Vorher, diese Denise Kübler hat immer, sagen wir nicht behauptet, hat gesagt, das ist vielleicht ein Zeichen, dass wir nach dem Tod auf einem Weg uns finden und das ist eine Zwischenphase, eine Zwischenphase in dieser Situation. Aber hier hat man ganz wissenschaftlich zeigen können, nein, das ist alles abhängig von einer Aktivität in unserem Gehirn, die normalerweise inaktiv bleibt. Das heißt, es gibt auch natürlich etliche Fragen in dieser Situation. Das ist, was ich beschrieben habe. Jetzt, wenn Sie Mensch und Primaten vergleichen, das Gehirn ist sehr ähnlich. Im Detail gibt es kleine Änderungen, Unterschiede, aber auch in den Genen, die involviert sind im Gehirn. Es gibt nur 2%, eventuell 3% von Genen, die wir haben, die wir viel benutzen und die beim Primaten, beim Schimpansen oder beim Gorilla nicht benutzt werden. Was heißt das? Wir, die Tiere, sie wissen, was sie machen müssen. Sie haben einen Hungerdrang. Sie müssen reagieren auf die Umgebung. Sie haben viele Sachen, die sie mit uns gleichzeitig machen. Ob sie ein Gewissen vom Tod haben, wissen wir nicht. Eventuell, man weiß, dass bestimmte, die Elefanten zum Beispiel, spüren, dass sie bald sterben werden und dass sie sich anders verhalten. In dem Gorilla ist es noch nicht ganz klar, aber wichtig ist, dass der Drang, um mehr zu wissen, ist im Tier nicht vorhanden. Das ist im Mensch. Der Mensch braucht immer mehr zu wissen. Er möchte verstehen, er möchte mehr wissen. Das Tier will nicht unbedingt. Er muss überleben und mehr wissen, mehr verstehen. Das sieht nicht so aus, dass er sehr stark involviert ist. Das heißt, wir haben ethische Kriterien, Zwänge. Wann existieren diese Zwänge? Sollen wir in dieser Richtung der Hirnforschung weitermachen und verstehen, was nachher Gewissen ist? Zuerst, was Gedächtnis ist, aber Tiere haben auch Gedächtnis. Aber was Gewissen ist, wie unsere Gefühle produziert werden, wie kann man sie kontrollieren? Das sind also wirklich große Fragen, die offen sind. Und am Schluss muss die Gesellschaft auf solche Fortschritte entscheiden. Und ihre Entscheidung, wir werden mehr und mehr Abstimmungen haben, wo die, sagen wir, Fakten eine Rolle spielen werden. Wo die Fakten eine große Rolle spielen. Und nicht nur die, sagen wir, Bauchgefühle. Und dann gibt es Fakten im Vergleich mit wirtschaftlichen Interessen, Fakten mit politischen Macht. Man hat das gewusst, was die Lysenko in Russland unter Stalin gemacht hat. Sie wollten einfach die Wissenschaft auf der Seite verdrängen, um zu vermeiden, dass die Leute mehr kritisch werden. Und dann die Fakten versus Glauben. Wie werden die Fakten, die sich in der Zeit akkumulieren werden, mit unserem Konzept vom Glauben eine Rolle spielen? Wie werden sie also unsere Entwicklung vom Glauben beeinflussen? Und ich meine, das sind Aspekte, die wir nicht jetzt entscheiden können, aber die Gesellschaft wird sich mehr und mehr in den nächsten, sagen wir, Jahrzehnten über diese Problematik entscheiden müssen. Es tut mir leid, ich war zu lang, aber vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich mache das als Anmoderation zu diesem Stück, was eigentlich als Abmoderation gedacht war. Die Wieso Brass spielt jetzt ein Stück, das Stück Intrade von Valentin Hausmann. Hausmann ist ein wenig bekannter deutscher Komponist, 1560 in Nürnberg geboren. Er war vor allem mit der Ausgabe von italienischen Liedkompositionen beschäftigt. Kompositionen, die damals in Deutschland noch nicht so bekannt waren, und er wollte die in Deutschland bekannt machen. Bitte. Denny Monar, vielen Dank für dieses Plädoyer für die Grundlagenforschung, das du uns jetzt gehalten hast. Ich möchte gleich am Schluss anknüpfen, wo du gesagt hast, wir werden immer mehr, werden wir faktisch argumentieren müssen, Fakten, die unter Umständen im Konflikt mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft sein können, mit der Politik, aber auch mit dem Glauben. Was macht sich ein Senior Scientist für Gedanken, wenn es darum geht, wie bringe ich diese Faktizität, diese Fakten an die Gesellschaft heran? Gut, Mickey Mouse, das war jetzt eines, aber ich glaube, das war gar nicht so weit weg und gar nicht so schlecht. Aber was ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, wichtig ist, dass ein Dialog stattfindet. Man kann nicht einfach lehren. Man muss verstehen, wie die Gesellschaft reagiert, wo die Problematik, die Angstgefühle liegen, und dann muss man zusammen diskutieren. Ich glaube, Dialog ist wichtig, und darum, wir kommen zurück zur SCNAT. Das ist eine Hauptaufgabe der SCNAT, dass die Akademie also mit der Gesellschaft Dialog sucht. Das ist auch die Rolle von eurer also naturforschende Gesellschaft. Die braucht Dialog mit der Gesellschaft.
Aber man findet natürlich immer wieder Leute, die sagen, ach Gott, die sollen uns finanzieren. Also eine gewisse Arroganz der Wissenschaft ist natürlich auch zu spüren. Ja. Und da, meine ich, muss natürlich innerhalb der Wissenschaft selber etwas passieren. Tut das auch.
Mit den Finanzen wird man sicher bestimmte Sachen halten können. Aber Gesellschaft ist auch mannigfaltig. Und was in der Schweiz gültig ist, ist wahrscheinlich in Nordkorea nicht gültig oder nicht das Gleiche. Und das ist die große Problematik. Wir haben eine Globalisierung. Die Staaten, die sagen wir, wissenschaftlich im ersten Liga sind, das sind Staaten, wo man mit bestimmten ethischen Aspekten diskutieren kann. Aber es gibt bestimmte Staaten, und wir haben heutzutage zu viele von diesen Beispielen, wo leider das nicht möglich ist. Und ob die sagen wir, Amerikaner, sogar Russen so gegen etwas sein werden, muss auch eine soziale Entwicklung der Gesellschaften, eine soziale, sagen wir, Bildung von anderen Gesellschaften geben, dass man so, wie sagen wir das, Derapage auf Deutsch sagt, also so Nebenerscheinungen erleben muss. Ich glaube, da müssen auch im Dialog müssen nicht nur die, sagen wir, Grundlage Forscher sein, aber im Dialog müssen auch die Soziologen, die also geistwissenschaftlich involviert werden.
Ich finde das ein ganz schönes Plädoyer für mich als nicht Naturwissenschaftler, sondern viel einer, dass du jetzt dieses Zusammengehen der Geisteswissenschaft mit der Naturwissenschaft eigentlich postulierst. Mich würde jetzt aber auch interessieren, die Vielfalt der Meinungen, die vielleicht hier unter Ihnen herrscht. Wenn Sie Fragen haben an Denis Monard, bitte, dann stellen Sie sie jetzt. Er wird Ihnen gerne dazu eine Auskunft geben.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie denken, dass man in 15 Jahren...
Nein, es tut noch nicht. Lautsprecher.
Dass man in 15 Jahren das Gedächtnis manipulieren kann. Und falls das so ist, wie denken Sie, sollte man mit so einer Technologie umgehen?
Ja, es ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, in 10, 15 Jahren werden vielleicht Gedächtnisvorgänge verstehen. Man versteht sie also, sagen wir, einigermaßen, aber verfeinert noch nicht. Und dann gibt es die große Problematik. Wie wird man sie, kann man sie beeinflussen? Direkt oder indirekt? Wenn ja, wird es in der Ausbildung von jungen Leuten eine Rolle spielen? Wenn ja, wird man das benutzen, um die Alzheimer-Krankheit beseitigen zu können? Sind eine Menge solchen Fragen, die im Kopf plötzlich vorkommen. Natürlich kann man sie, könnte man solche, sagen wir, Manipulationen ganz allgemein falsch denken und mit Despoten oder Diktatur ausnützen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, 50 Jahren in der Psychiatrie hat man noch sehr viel Elektroschockbehandlung gemacht. Und man wusste nicht, was man machte. Weil man hat realisiert, okay, wenn man das Hirn unter Elektroschock behandelt, dann gibt es eine Verbesserung. wie, aber vielleicht werden also solche Erkenntnissen Richtung Gedächtnisforschung für viele psychiatrische Krankheiten eine große Rolle spielen. Natürlich wieder negativ oder positiv. Und man muss man wählen, das sind, aber die Leute, die normalerweise in diese Richtung forschen, sie möchten die positiven Aspekte fördern.
Gut, sind wir nicht in Nordkorea. Ja?
Die Neurobiologie des Glaubens,
ja,
in einer Multikulti-Gesellschaft, wo entstehen da Widerstände zur Forschung?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Erstens, es ist nicht nur biologisch, was wir glauben. Das ist auch die Gesellschaft, das ist auch die Kultur, das ist da also. Und ich weiß nicht. Ich habe, es ist eine Anekdote, es tut mir leid, aber ich war befreundet mit einem Pfarrer. Und er war sehr stark engagiert, sozial auch sehr stark engagiert. Und dann hat er einen Sohn an Leukämie verloren. Der Sohn war 15 oder 16 Jahre alt. Und er hat mehrere Jahre gebraucht, bis er das verkraftet hat. Und er hat mir mehrmals gesagt, in dieser Phase, ich kann an Gott nicht mehr glauben. Er war Pfarrer. Das heißt, es gibt Situationen, die uns sehr stark beeinflussen in unserem Glauben. Und wie weit sind sie biologisch unterstützt, das sehen wir nicht. Aber persönlich, ich persönlich kann nicht einem Gott glauben, der entscheidet, der kommt, er wird krank sein oder er wird gesund bleiben, der wird Alzheimer bekommen oder er wird keinen Alzheimer bekommen. Das sind Situationen, die langsam für lange Zeit hat die Krankheit im Glauben eine große Rolle gespielt. Heutzutage kann man nicht mehr und auch ich habe immer Kontakt
mit dem Pfarrer. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass bei den Kreationisten beispielsweise, dass dort natürlich nicht unbedingt die Unterstützung vorhanden ist für Forschung, wie sie bei anderen vorhanden ist.
Ja, aber das ist das Gleiche wie mit Jehova-Zeugen. Wenn sie also eine Blutanalyse nicht machen wollen und ihrem Kind stirbt.
Klar. Weitere Fragen? Ganz hinten, ja? Oder dort? Ja, dort zuerst.
Ja. Sie haben gesagt, der Schimpanse...
Sie müssen das Mikrofon nah an
den Der Bildern. Schimpanse will nicht wissen, der Mensch will immer mehr wissen. Jetzt habe ich auch schon die Meinung gehört, dass unser Gehirn gar nicht angelegt ist, um die letzten philosophischen Fragen des Lebens beantworten zu können. Meine Frage ist, gibt es im Gehirn systemische Grenzen? Das heißt, dass das Gehirn sich letztlich die Fragen, die es sich immer mehr stellt, gar nicht beantworten kann aus systemischen Gründen.
Ich habe nur, also ich habe keine Antwort. Ich habe nur eine Teilreaktion. Ich muss eine Anekdote führen. Ich war lange Zeit im Biozentrum in Basel verantwortlich für die Organisation der Neurobiologie-Vorlesungen an Doktoranden. Und da waren wir mehrere Kollegen involviert. Und ich musste einfach sagen, okay, du in der Woche X und Y musst du über das und das ist deine Sache. Und kurz vor meiner Pensionierung, 3 Jahre vor meiner Pensionierung, kam ein Kollege zu mir und sagt, du, hast du etwas realisiert? Ja, was meinst du? Was wir heutzutage in der ersten 2 Stunden erklären, haben wir vor 6 Jahren ein Semester lang diskutiert. Und jetzt ist alles in 2 Stunden am Anfang in der Einführung von dieser Vorlesung eingestopft. Das heißt, in diesen 6 Jahren sind so viele neue Kenntnisse gekommen, das hat uns genügend Stoff für ein Semester gegeben. Das heißt also, im Moment, dann vor 15 Jahren, hat man rein, sagen wir, lokal, strukturell auf bestimmte Hirnstrukturen geschaut. Man hat sich konzentriert über diese Strukturen, die Angstgefühle machen und so weiter. Jetzt mit diesen Bildanalysen, was ich gezeigt habe, kann man realisieren, das ist eine Globalisierung der Gehirnaktivität, die wichtig ist für bestimmte Sachen. Musik hören ist irrsinnig wichtig. Es ist auch interessant, Musiktherapie. Es gibt also eine gute, fundierte Forschung über die Wichtigkeit der Musiktherapie in der Parkinson-Krankheit. Es gibt 30% der Parkinson-Patienten, die sehr, sehr positiv auf Musiktherapie reagieren. Warum die anderen 70% nicht reagieren, wissen wir nicht. Aber das heißt, in dieser Situation eine globalisierte Aktivierung vom Gehirn hat eine positive Wirkung auf diese Struktur, die in Parkinson-Krankheit, die Substantia nigra, die in Parkinson-Krankheit betroffen wird. Und darum kann ich nicht antworten. Wir werden mehr und mehr und mehr Informationen bekommen in den folgenden Jahren über die Wichtigkeit und die Bedeutung dieser globalisierten Aktivierung vom Gehirn bekommen.
Also das heißt mit anderen Worten, wenn man ein ganzes Semester in 2 Stunden reinstopfen kann, dann müsste eigentlich eine Antwort auf diese Frage in einigen Jahren möglich sein, ob die Systematik des Gehirns, ja oder nein?
Genau, also das ist abhängig, wie weit die Hirnbildanalyse sich entwickelt und wie detailliert wird sie sich entwickeln können.
Gut, okay. Da drüben, ganz hinten war eine Frage, ja?
Sie haben die Areale gezeigt und Sie haben die ausgewählt, das Out-of-Body-Areal. Und ich habe zwei Fragen eigentlich. Es gibt ja auch Areale, die aktiviert werden bei der Meditation. Mhm. Erste Frage, ist da ein Zusammenhang mit dem Out-of-Body-Areal? Und zweitens, welches Sensorium stellen Sie sich vor, dass die Leute dann ja sehen, was die Chirurgen machen, aber eigentlich ja keinen direkten Sehkontakt haben, auch wenn auch eine Wand dazwischen ist. Welches Sensorium stellt man sich da vor?
Erste Frage kann ich nicht beantworten. Zweite Frage, das ist die große Problematik. Wenn wir uns entwickeln als Baby, machen wir eine Reihe von Vorgängen, die einfach eingeboren sind, wo wir bestimmte Strukturen vom Hirn stimulieren und andere Strukturen gleichzeitig vom Hirn hemmen oder inhibieren. Das heißt also, in dieser Situation, die Sie erwähnen, weiß man nicht, wie viel von diesen, vielleicht kann ich mindestens eine Teilantwort geben. Wenn die Leute, die unter Anästhesie sind, plötzlich realisieren, ich bin nicht mehr in meinem Körper, müssen sie, also das heißt, also die Vision muss irgendwie auch noch funktionieren. Das heißt also, die Vision ist nicht inhibiert, in diesen Situationen. Warum ist sie nicht inhibiert? Weil diese Strukturen, die aktiviert werden, die normalerweise also lahm sind, plötzlich andere Eigenschaften im Gehirn bringen. Das ist heutzutage nur die Erklärung. Aber
Frau Ziegler,
eine mögliche Erklärung.
Da vorne.
Es kommt gleich. Eine ethische Frage. Sie haben den Schimpansen erwähnt. Interessanterweise hat man bereits erforscht, dass er nicht an der Wissensmehrung interessiert ist. Aber wir erlauben uns, ihn zu nutzen als Guinea Pig, also als Versuchsmodell.
Ja.
Wäre es nicht viel richtiger, und wir haben ja Menschen genug, dass wir einen Probanden anfragen würden, wollen Sie teilnehmen an dieser Untersuchung? Es würde die Menschheit ein Stück weiterbringen. Anstatt dass wir den Schimpansen, den wir wissen, dass er nur teilweise ähnlich ist wie wir, nutzen. Eben diese ethische Frage, ich meinte, es gab da auch einen Zeitungsartikel, dass man jetzt erneut wieder Schimpansen für Versuche einbindet und wir haben nur noch ganz wenige Schimpansen.
Okay, Ihre Frage ist berechtigt, ist aber auch sehr kompliziert. Die Schimpansen, die also im Labor zum Beispiel, Zürich ist die große Diskussion gewesen, die im Labor gezüchtet werden, haben also die Jungle nie gesehen. Das ist also eine Sache, die man sagen muss. Wie weit, ich glaube, die Leute, die solche Versuche durchführen, sie sind sehr, sehr sorgfältig und sie wissen, dass sie, also das ist auch eine Riesenentwicklung gewesen, auch mit Mäusen. Jetzt müssen sie, also wenn sie Mäuse im Labor haben, müssen sie so viele Oberfläche pro Maus im Käfig haben. Sie können nur 4 Mäuse pro Käfig haben oder wenn sie so groß sind, dann dürfen sie 6 haben. Aber die sagen wir, Regeln sind sehr, 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 sehr stark. Aber Sie haben recht. Wie weit sollte man direkt vom, sagen wir, Sie können nicht alles im Maus testen. Sie müssen irgendwann im Mensch testen. Und darum gibt es auch klinische Studien. Aber für bestimmte spitzigen Sachen, ich weiß nicht, ob man es, also man muss es entscheiden, okay, dann gehen wir nicht in dieser Richtung, machen wir das nicht. Punkt, Schluss.
Denn vor vielen Jahren hat mir ein Wissenschaftler mal gesagt, es braucht diese Tierversuche, weil an einer Zelle selber kann man nicht studieren, ob sie Kopfweh bekommt. Wird das in Zukunft oder ist die Wissenschaft hier stark oder so weit weitergekommen, dass man irgendwann mal auf Tierversuche verzichten kann?
Also es gibt mehrere Versuchansätze, wo man alles in Gewebekultur machen kann und auch in der Computermodellisierung machen kann. Es gibt auch jetzt diese Körpermodellen auf Computer, wo man bestimmte physiologisch bestimmte Sachen beeinflussen kann auf dem Computer und realisieren, wie andere Organe reagieren. Das ist auch möglich. Aber irgendwann, das heißt, man wird die Zahl immer weiter reduzieren können. Die Zahl der Mäuse in der Forschung hat sich mehr und mehr reduziert. Aber es wird immer für eine bestimmte Zeit nötig sein, wie die klinischen Studien. Wenn eine Firma irgendetwas auf den Markt bringen will, dann muss sie die verschiedenen klinischen Stufen durchmachen, Toxikologie, Nebeneffekte X, Y oder Z und so weiter, bevor sie auf den Markt ankommt. Da kommt die große Problematik von
vom Doping oder so etwas, was wir jetzt also mit Tennis Lady da Sharapova gesehen haben. Es gibt Länder, die solche, die diese Medikamente sind in Europa und in USA nicht erlaubt. Aber in Russland sind sie erlaubt. Mhm. Und das braucht eben diesen klinischen Studien.
Also ich denke, für uns als Vorstand ist es sicher eine Frage, ob wir in Zukunft mal so einen Vortrag organisieren über, mhm, über Tierversuche, wo steht man, wohin geht man, was war früher und so weiter und so fort. Also ist auch ein Thema, das hier natürlich, ja, für diese Gesellschaft ein sehr wichtiges Thema ist.
Man muss wirklich also das richtige Milieu finden. Es ist erstaunlich. Mein Enkelsohn war 3-jährig. Wir waren in einem Spaziergang am Wald oder am Rand vom Wald und plötzlich sieht er eine Katze, die mit
einer Maus
spielt. Die Maus war lebend. Die Katze hat, der Enkelsohn war fasziniert und ich würde sagen, dieses Tier hat mehr gelitten für 10, 15 Minuten als jedes Tier in einem Labor. Das ist auch ganz klar. Aber das war also in der Natur. Ja?
Nature. Ja. Noch eine letzte Frage. Wenn nicht, dann würde ich hier gerne abschließen und dir, Denis, für diese Überlegungen. Man könnte, also ich spüre, wir könnten jetzt noch sehr, sehr viel länger könnten wir darüber reden. Ich möchte für diese Überlegungen ganz herzlich danken. Du hast uns einige wichtige grundsätzliche Aspekte hast du uns sehr schön zeigen können. Wichtig, und da fühlen wir uns natürlich angespornt von der Gesellschaft, der Dialog zwischen der Wissenschaft und der breiten Öffentlichkeit. Und ich sage es nochmals, ich habe dich schon richtig verstanden, Mickey Mouse ist wir, wenn wir mit einem Wissenschaftler, wie du einer bist, sprecht und einen Vortrag abmachen, dann sagen wir immer, sie müssen diesen verdammt schmalen Weg treffen, wo man auf der einen Seite der Fachwelt, den Fachleuten sagen kann, dass die rausgehen und sagen, ah, das habe ich nicht gewusst. Und auf der anderen Seite, dass die Laien, und da gibt es eben viele unter uns, sagen können, aha, so ist das. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die ein Wissenschaftler heutzutage machen will, gerade im Blick auf die erhöhte Faktizität zukünftiger Abstimmungen. Also ich möchte dir sehr danken, es hat sich sehr gelohnt, auch über solche Dinge heute sprechen zu können. Herzlichen Dank.
Danke. Danke. Danke Ihnen auch.
In einem Monat, meine Damen und Herren, genau genommen ist es der Sonntag, der 10. April, werden wir hier auf diesem Forscherstuhl eine weitere Persönlichkeit haben, eine ganz andere Persönlichkeit. Es ist der Wirtschafts- und Klimahistoriker Christian Pfister von der Universität in Bern. Pfister ist vor vielen Jahren in der Öffentlichkeit, ist man auf ihn aufmerksam geworden, indem er zusammen mit seinen Studentinnen und Studenten eine Klimadatenbank erstellt hat. Eine Klimadatenbank, wo er sämtliche Informationen gesammelt hat, was man über die einzelnen Tage von hier zurück bis 1291, stellen Sie sich das mal vor, wo man alle diese Informationen gesammelt hat und damit befähigt ist, Aussagen zu machen, wie das Wetter damals war und vor allem, wie das Wetter, welchen Einfluss es auf die Leute damals hatte. Er wird nun in unserem Vortrag, in einem knappen Monat, wird er über die Auswirkungen des Vulkans Tambora auf der auf der Insel Sumbawa in Indonesien wird er sprechen. Der Tambora, stellen Sie sich den Sentis vor, der war vor 25.000 Jahren explodiert. Der ganze Sentis ging in die Luft. Das war beim Tambora so. 71.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Und das ausgeworfene Material, das bewirkte eine gigantische Klimaveränderung in der nördlichen Hemisphäre. Ganz Nordamerika, ganz Europa spürte diese Klimaveränderung. Man spricht daher von 1816, ein Jahr darauf, und jetzt 200 Jahre später, deshalb die Aktualität. Man spricht daher von diesem Jahr als dem Jahr ohne Sommer. Es hat eine erhöhte Sterblichkeit unter den Nutztieren gebracht, es hat Missernten zur Folge gehabt, es war die vermutlich größte Hungersnot im 19. Jahrhundert. Wie, und das ist die Frage, wie spürte man den Tambora in der Schweiz? Wie spürte man den Tambora in Winterthur? Sie werden also in knapp einem Monat werden Sie spannende Dinge darüber zu hören bekommen. Und in wenigen Tagen, genau genommen am nächsten Mittwoch, am 16. März, wiederholt sich der 500. Geburtstag eines großen Schweizers, des Konrad Gessner. Am letzten Samstag in der NZZ-Beilage, das Wissen der ganzen Welt, vor 500 Jahren wurde der Schweizer Universalgelehrte Konrad Gessner geboren, heute Morgen in der NZZ am Sonntag, auch eine Beilage in der Sonntagszeitung, auch eine Beilage. Wir werden diesen Arzt, Naturforscher und Altphilologen näher kennenlernen. Er gilt als der wichtigste und berühmteste Naturforscher in der Schweiz, und zwar deshalb, weil er sich nicht mehr wie die früheren Kolleginnen und Kollegen sich nach der Antike richteten, sondern selber Naturbeobachtungen durchführte und diese auch höher wertete. Am 1. April um 20 Uhr in der ZHW im großen Physikhörsaal wird Urs Leu von der Abteilung RARA der Zürcher Zentralbibliothek wird zu uns sprechen. Sie sehen, wir nähern uns rasant dem Ende unseres Winterzykluses. Wir haben das Programm für den nächsten Winter bereits praktisch vollständig beisammen. Sie werden dann unter anderem Informationen über Relativitätstheorie im Alltag. Sie wissen es gar nicht, Sie sind bestimmt und beeinflusst von der Relativitätstheorie. Jeden Tag, vor allem wenn Sie mit dem Auto fahren. Wir werden einen Bericht über Evolutionsmedizin und in dem Zusammenhang mit dem Ötzi, also der Mumie, die in den italienisch-österreichischen Bergen gefunden wurde, da werden Sie etwas zu hören bekommen. Wir werden einen Vortrag haben, wie die Erde entstand, und einen weiteren, wie das Wasser auf die Erde kam. Wir werden, ich habe es angetönt, über Pflanzengenetik etwas zu hören bekommen. Und wenn wir Glück haben und sie will, dann werden wir auch die Rektorin der ETH Zürich, die Sarah Springen, werden wir bei uns haben. Sie ist eine ganz viel beschäftigte Frau und hat gesagt, kommt wieder im Mai, dann kann ich euch sagen, ob ich im November kommen kann. Wir haben jetzt einfach mal cool, haben wir den Termin reserviert und gehen davon aus, dass sie dann schon kommt. Wenn Sie jetzt hier zum ersten Mal sind, es gibt hier Broschüren, die sind am Ausgang. Das ist das neue Exkursionsprogramm. Nehmen Sie ein solches. Und vor allem, wenn Sie mehr wissen wollen über die NGW, wenn Sie vor allem informiert werden wollen, nehmen Sie 50 Franken in die Hand. Nicht jetzt mir geben, sondern werden Sie Mitglied. Sie kriegen dann schon eine Rechnung zu gegebener Zeit. Wie das geht? Hier drin hat es ein Anmeldeformular und die Homepage ist ja auch da, www.ngw.ch. Übrigens das, was Denis Monard heute gezeigt hat und auch seine Präsentation, das werden wir, das PDF auf die Homepage stellen und audiomäßig haben wir das aufgezeichnet. Ich glaube, ich habe dich gar nicht gefragt. Ich hoffe, du bist einverstanden. Gut, und damit bitte ich nochmals unsere Visobras auf die Bühne. Sie spielen für uns jetzt Galliarda. Galliarda von Moritz Landgraf von Hessen. Moritz von Hessen wurde im 16. Jahrhundert in Kassel geboren. Er war ursprünglich Katholik, heiratete dann zweimal
Und man sagt sich so, unter dem Einfluss dieser beiden konsekutiven Ehefrauen sei er dann zum Protestantismus übergegangen. Er sprach 8 Sprachen, war an allem interessiert, an den Naturwissenschaften vor allem der Alchemie, und er war auch ein sehr guter Komponist. Von ihm, wie gesagt, die Gagliarda, bitte Wieso Brass Band unter der Leitung von Christian Sturzenegger.